Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem besten Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir sind heute 2 von 3 sonstigen Legenden. Pedder! Wie geht's dir? Wie ist die Lage in Good Old Cologne, nachdem der SV Werder Bremen 3 Punkte mit nach Hause genommen hat? Auswärtssieg, schalalalalalalala.
Ja, du konntest ja in Echtzeit meine Mimik da beobachten.
Ja, er war zwischendurch weg. Ich sag dir, es ist, irgendwann war er nicht mehr da am Platz.
Nee, nicht so viel Spaß gemacht, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja. Auch wenn wir uns jetzt die kommenden Gegner anschauen, dann war auf jeden Fall gegen Bremen noch mindestens 1 Punkt eingeplant in meinem Kopf, aus Kölner Sicht. Den wir nicht mitgenommen haben. Und wenn dann du noch siehst, dass Bochum da irgendwie nicht mal, also ergebnistechnisch relativ entspannt gegen die Bayern gewinnt und Mainz vielleicht mit dem neuen Trainer auch die Kurve kriegt nach dem 1:0 in Augsburg, ich glaube überhaupt auch erst 2. Sieg der Saison, dann wird schon ungemütlich langsam.
Wie war Fußball gucken mit mir, so mit dann doch sehr angespannten Werder Bremen? Also wie war's? War ich schlimm oder habe ich mich benommen?
Wir sind ja alle schnell danach aus dem Stadion raus, von daher konnte ich noch nicht die Stimme um mich herum einfangen, ob du nochmal
auf dem Platz neben dir 90 Minuten. Darfst.
Wie das war, okay.
Ja? Dankeschön. Ich war mir nicht sicher. Pimp, du hast ja gesagt, guckst das erste Mal mit mir Werder, ne? Schön, dass du da bist erstmal. Ich hab mich zurückgehalten, oder? Also ich weiß, ich kann anders, aber.
Also ich erinnere mich noch dran, wie ich dich auf jeden Fall so 20 Minuten vor dem Spiel gefragt habe, Nico, ist alles in Ordnung, geht's dir gut? Weil du wurdest plötzlich ganz still und hast auf mich den Eindruck gemacht, als wäre irgendwas Schlimmes passiert. Deswegen musste ich mich 2-3 Mal erkundigen, aber nachdem du mir gesagt hast, ja, so ist das halt, wenn Werder spielt, habe ich mich erinnert, okay, wenn mein Verein spielt, dann sitze ich meistens genauso angespannt da. Naja, und dann habe ich das erstens mal ein Stück weit genossen, wie eure 2 Teams da gespielt haben und ihr erstmal gelitten habt. Und am Ende tat es mir irgendwie weh für Peter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich gefreut, Nico, dass ihr gewonnen habt und dass ich auch dementsprechend, wir sind ja danach noch 5 Stunden nach Hause gefahren. Ich war sehr dankbar, dass du mit 3 Punkten und dementsprechend guter Laune
am Lenkrad saßt. Und du in einem Auto und nicht in einer Regionalbahn nach Hause gefahren bist.
Und ich nicht in einer Regionalbahn nach Hause gefahren bin, aber mir tat Peter dann auch durchaus schon sehr leid. Also es war ein bisschen eine Zickmühle. Aber ich fand es sehr, sehr schön. Also an dieser Stelle würde ich auf jeden Fall nochmal Props aussprechen an die Kölner Fans, an diese ganze Veranstaltung, an das Stadion und das alles war einfach so, es hat sich sehr magisch angefühlt und das, obwohl das Spiel ja wirklich eher mittelmäßiger Kick war.
Ey, das war, ja 100%. Fand ich auch, muss ich sagen, das war ein ziemlich krasser Support. Und bei allem, was sportlich, ich glaube so mit Mainz, das wird auf jeden Fall eng, aber dieses Stadion ist ein Faustpfand, dass sie auf jeden Fall in irgendeiner Form in dieser Saison nochmal 3 Punkte holen wird, die du so nicht eingeplant hast. Absolut. Und wenn es der gleiche Mob ist, der nach auswärts fährt, er wart ja nach Leverkusen und nach Gladbach und sowas alles, da wird schon die Hölle brennen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Dazu und ich habe auch ein bisschen Mitleid mit dir gehabt, vor allen Dingen, weil, also, und das ist jetzt schon Vorbereitung auf das, was ich zu Bremen gleich sage, das mache ich gleich, aber Bremen das ja einfach auch sehr, sehr gut gemacht hat. Aber da kommen wir gleich zu, denn vorher müssen wir noch eine Sache regeln. Pillow ist heute nicht da. Warum? Erkläre ich euch gleich. Das heißt aber, einer von euch beiden muss jetzt den Jingle sprechen. Macht ihr Schnick, Schnack, Schnuck oder meldet sich jemand freiwillig?
EA Sports. It's in the game.
Das nenne ich Einsatz. So ist das, Peter. Er weiß, dass es keinen Sinn macht, wenn wir beide das machen. Also übernimmt Pimpf. Ob das gut war, finden wir noch heraus. Wir haben natürlich News von jedem mitgemacht, beziehungsweise es ist ein Kampf mit Pimpf, weil der die Themen größer denkt mittlerweile. Das ist ein neuer Wind, der hier in dieses Format kommt. Das ist auch gut so. Wir haben Frag den Pimpf auf jeden Fall noch und wir haben Grüße aus irgendwas mit
Pristina.
Pristicho oder so.
Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, aus dem wunderschönen Pristina. Oder wie Nico immer zu schreiben pflegt in unserer WhatsApp-Gruppe, Pristica oder irgendwo so. Ja, Wie ihr schon richtig festgestellt habt, bin ich heute leider nicht in der Recording-Session dabei. Ihr müsst wissen, dass hier heute am 19.02. im Kosovo der kosovarische Unabhängigkeitstag ist. Ja? Der ist heute. Deswegen werden hier große Festivitäten aufgefahren und natürlich muss ich da meiner diplomatischen, staatsmännischen Verantwortung nachkommen und hier dementsprechend heute leider einmal die Aufnahme schwänzen. Nichtsdestotrotz lasse ich mir auch an so einem schönen Feiertag nicht lumpen, mal kurz ein paar Sätze wenigstens mal zu Schalke zu sagen. Das können wir tatsächlich, ich leite in letzter Zeit öfters ein mit, das können wir tatsächlich ganz kurz machen und dann sabbel ich wieder 4 Minuten. Das können wir diesmal ganz kurz machen. 3 Punkte, haben gewonnen, das war gut, auch hat sich auch im Fußball wieder nichts geändert, ne? Also jetzt weiterhin keine Offenbarung fußballerische, sondern Hausmannskost eher. Dann so ein Elfmeter, der, ja, war ein Elfmeter, aber okay, 1-0 gewonnen, keine großen Highlights, defensiv aber wieder so ein bisschen stabiler, so wie auch in dem Heimspiel schon davor. Ich hoffe, dass sich da jetzt nicht so eine Heim-Auswärts-Krankheit einschleicht. Richtig saftig werden die 3 Punkte natürlich, wenn wir sie jetzt am kommenden Samstag in Magdeburg mit nochmal 3 Punkten veredeln. Ne, dann haben wir echt schon einen guten Sprung gemacht. Oder also einen guten Schritt gemacht da unten vom schlimmsten Tabellenkeller weg. Diese Woche sind wir ja nicht geklettert in der Tabelle, weil halt auch die anderen da irgendwie alle so ein bisschen gepunktet haben oder schon einen größeren Vorsprung hatten. Ja, aber jetzt am kommenden Samstag, wenn da 3 Punkte eingefahren werden, dann waren die 3 Punkte vom jetzt vergangenen Samstag gegen Wiesbaden richtig was wert. Und mehr gibt da aus meiner Sicht nicht zu sagen, außer dass mir so ein bisschen auffällig ist, dass in letzter Zeit immer mehr wieder irgendwelche Sachen in irgendwelchen meistens Zeitung mit 4 Buchstaben, ja, auftauchen aus der Kabine, von Marc Wilmots und Trainer und das war jetzt eine ganze Zeit weg, ne, jetzt ist das auf einmal wieder da, keine Ahnung, wie der immer den Maulwurf spielt, also, naja, werden wir sehen, mehr gibt da, glaube ich, gerade nicht zu sagen, nächstes Spiel ist das Wichtigste, von daher unbedingt gewinnen. Und nächste Woche Montag bin ich dann auch, an dem Montag bin ich in Deutschland, heißt, da kann ich von zu Hause aus wieder in die Session reinkommen. Euch viel Erfolg, viel Spaß weiterhin. Auch das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich habe gerade gesehen, HSV hat Steffen Baumgart geholt. Tut mir leid, Bong, aber die steigen trotzdem nicht auf. Wie ich schon gesagt habe, die können Pep Guardiola auch. Nee, die steigen trotzdem nicht auf. Nicht die Saison. Die Saison steigt Hamburg nicht auf. So, schöne Grüße aus Pristica oder irgendwo. Bis dann. Peace.
Schöne das werden Grüße, wir gleich Pillow. Noch durchdiskutieren. Schöne Grüße, genau. Wir fangen aber mal anders an. Ich könnte jetzt was über Bremen erzählen, aber wir haben ein Format, Peter, das du regelmäßig machst mit Leuten von uns und da wir quasi ein neues Mitglied haben, gebührt es der Ehre, dass er das jetzt auch voll auskosten darf. Also, frag den Pimpf, was wollten die Leute wissen?
Sehr gerne, genau. Wir haben jetzt vor knapp einer Stunde aufgerufen bei Instagram, @wichtiges auf dem Platz, deine Frage an Pimp zu stellen. Geil. Und da ist was Schönes dran vorbeigekommen, muss ich auch vorstellen. Ich lese die Fragen immer und wenn man einen ganz neuen Protagonisten hat, dann macht das alle nochmal ein bisschen mehr Spaß. Von daher die erste Frage. Feature mit Pillard vorstellbar, fragt Kev54Kev.
Warum nicht ein Feature mit mir, frage ich mich.
Ich glaube, das muss man eher Pillard fragen.
Aber so legendenstatusmäßig wäre es schon am Start, oder?
Ja, natürlich. So. Und dann aber schön mit Horndog Shoeshuffle Dance auf TikTok zum Release.
Stark.
Da bin also, ich ja. Jetzt wieder also dabei.
Ja.
Dann fragt hier Notorious89, wann die neue Folge kommt. Du, die kommt immer Mittwoch. Also allermeistens.
Die kommt, wenn wir Bock haben, ne?
Richtig. Ausrüster fragt Phil PPJ, was wären deine Ausrüster für die 4 hier relevanten Vereine und warum?
Meine Ausrüster?
In welche Vereine würdest du quasi jedem
in welche
der
Klamotte
Vereine
stecken? Den,
ja. Fuck, Alter. Also ich finde auf jeden Fall erstmal Umbro, Werder. Das ist für mich schon eine runde Nummer.
Waren wir, ne? Sind wir nicht mehr. Jetzt sind wir
100. Ja, aber das ist eine runde Nummer. Deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall mein First Pick. St. Pauli.
Hattet ihr nicht mal Under Armour?
Ja, ich wollte nicht sagen, das war hatten, doch ein Match, oder?
Wir hatten Under Armour, aber ich fand anfangs, wir haben ja jetzt gerade diese DIY-Dinger und das fand ich anfangs irgendwie ein bisschen, also natürlich einen nicen Move, aber fand die Sachen irgendwie nicht so cool. Jetzt gerade ist das für mich ein Match, das ich so behalten würde. auch wenn ich, wenn es sich zur kommenden Saison, glaube ich, schon wieder ändert. Schalke auf jeden Fall in Adidas, natürlich. Und Köln, Digga, ist so eine Puma-Truppe für mich. Was trägt Köln?
Jetzt gerade auch Hummel.
Auch Hummel? Nee, das ist für mich eine Puma-Truppe.
Ruhrsport, ja.
Wilde Frage.
Finde ich auch. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir hier so ein paar Fragen, die alle schon mal beantwortet wurden, wie du Fan geworden bist zum Beispiel, ob du an Aufstieg glaubst. Von daher machen wir mal, welchen Spieler vom FC St. Pauli der letzten 5 Jahre wünschst du dir zurück?
Boah, auf jeden Fall Daniel Kofi Tchiré, der sich ja leider dann in Freiburg relativ schnell das Kreuzband gerissen hat, aber ja, den habe ich schon sehr geliebt.
Die Frage war von Salitos09 und hier fragt dann Niklas, welche Fanszene findest du stark und auf welche kannst du verzichten?
Boah, es gibt einige, die ich sehr, sehr stark finde. Ja, Schalke fand Köln am Wochenende sehr geil, ich finde Bremen geil, ich finde aber auch zum Beispiel HSV geil, ich finde St. Pauli gut. Boah, es gibt, also ich finde im deutschsprachigen Raum, Basel zum Beispiel habe ich Anfang des Jahres gesehen. Ich finde, im deutschsprachigen Raum gibt es sehr, sehr viele sehr kreative und auch stabile Fanszenen. Und ja, kann ich dir jetzt noch 20 weitere nennen.
Möchtest du noch welche sagen, auf die du verzichten kannst?
Besser nicht.
Okay. dann...
Also natürlich, obviously kann ich auf alle Faschos verzichten in sämtlichen Stadien dieser Welt, ne?
Absolut. Niklas fragt, bester Moment oder bestes Spiel im Millern-Tor, bei dem du live dabei warst?
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Meine Erinnerung ist immer halt total crap, aber grundsätzlich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich habe auch jetzt schon 3-4 Derbys gesehen oder so. Das sind für mich immer die elektrisierendsten Spiele. Da kommt mir als erstes ein 2-0 Heimsieg in den Kopf, wo Rick van Drongelen ein Eigentor für den HSV geschossen hat. Das ist auf jeden Fall das Erste, was mir in den Kopf schießt, wo ich sehr intensiv in dem Spiel war, sehr mitgelitten habe und ja, das würde ich als mein größtes Highlight jetzt so aus dem Stegreif bezeichnen.
Wann bist du, was für ein Jahrgang bist du?
Ich bin 93er Baujahr, ich bin St. Pauli-Fan seit 2006, diese Pokalsaison damals, aber da war ich halt noch kein Stadiongänger, ne? Ich habe ja in Nordhessen bin ich groß geworden und dementsprechend habe ich dann St. Pauli in meinen Anfangsjahren erstmal immer am TV verfolgt. Bis ich dann ins Stadion gekommen bin, hat es noch eine Weile gedauert.
Ja, geil. Schöne Erinnerung an Stadion habe ich auch. Beantworte ich irgendwann.
Du hast die bestimmt auch schon ein paar Banger-Spiele da gesehen, ne?
Ja, ja, ist das aber deine Frage und ich will da jetzt nicht so reingrätschen. Also beantworte ich auch mal, wenn in meine Fragerunde das mal auftaucht.
Damit hätten wir die Fragen auch alle durch. Private Frage von mir noch eingestreut. Gibt es das Derby auch nächstes Jahr wieder?
Sag nein, sag nein.
Ja.
Wo wir bei meinem Thema wären. Vielen Dank für die Überleitung. Gefreut mich sehr zu hören. Denn, und der, ich sag's ganz ehrlich, ne, Bong, ne, hier, Sprachnachricht, schöne Grüße. Zweimal eingeladen. Zum Verständnis, Bong Backspin, Kameramann an meiner Seite, HSV-Fan und immer wieder eingeladen, hier Teil des Formats werden. Er kommt einfach nicht. Er hat immer irgendwas an Videos zu schnibbeln. Peter ist trotzdem hier. Ich frage mich, warum er nicht. Wahrscheinlich scheut er den Dialog darüber, was beim HSV passiert. Aber deswegen habe ich gedacht, bring ich's mal rein und bring mal die wunderbarste zweite Liga der Welt hier als Thema mit in den Blog. Denn der HSV hat einen neuen Trainer und der heißt Steffen Baumgart, wo wir natürlich auch beim 1. FC Köln eine Brücke hatten. Was ist so dein erstes Gefühl, wenn du das hörst? Steffen Baumgart beim HSV als Ex-Kölner. So, du kennst ihn ja, also Aufstiegschancen, also mein Gefühl ist, dass das könnte klappen, ne?
Das könnte klappen, ja. Also Stand jetzt, das Alleraufregendste ist natürlich einfach Stand jetzt das Relegationsspiel, dass es dann wäre.
Stell dir das mal vor.
Also die Story ist natürlich hammerhart.
Das ist das Erste, was mir auch in den Kopf gekommen ist. Das wäre zu krank.
Aber ehrlicherweise, also das wurde, glaube ich, auch relativ schnell, wie ist das schöne Wort, kolportiert, dass es da Gerüchte gäbe. Er hat selbst ja auch gesagt, er wäre gerne nach einer kurzen Auszeit schnell wieder woanders als Cheftrainer. Und ich glaube, er ne, wohnt in Berlin, war jetzt in Köln, hat aber auch passt zu großen Städten. Und Von daher, wir haben auch noch so eine alte PK gefunden beim FC, also muss man einfach nur Steffen Baumgart HSV bei YouTube eingeben und dann sagt er sogar passenderweise, dass er immer eine Verbindung zum HSV hatte. Von daher scheint das wohl ja, ein guter Fit zu sein. Morgen ist, glaube ich, die PK, an der er dann vorgestellt wird. Mal sehen, was sich da noch so ergibt. Aber klar, also für die Geschichte und für die zweite Bundesliga super. Aber HSV bleibt HSV, ne?
Also ich bin sehr gespannt, Digga, was daraus wird. Aber also vor allem nach dem Spiel am Wochenende, es war ja wieder ein 2-2 mit ja, teils der sehr wilden Defensivsequenzen. Und dann mit der Tatsache, dass Baumgart auf dem Markt ist, konntest du als HSV und ne und sich vorher schon als HSV-Fan geoutet hat, konntest du als HSV jetzt, glaube ich, auch gar nichts anderes mehr machen. Wir haben alle drauf gewartet. Und jetzt wird es spannend sein zu sehen, ob das wirklich ein Match ist oder nicht. Also ich finde auf jeden Fall, wir haben ja sehr gerade so einige Themen. Ich glaube, die Folge heute wird sich schon allein machen, aber dieses GZSZ-mäßige im Fußball mit all diesen kleinen Side-Stories, wie die könnten in der Relegation aufeinandertreffen oder du wirst vielleicht gleich noch erzählen, Peter, diese Noah Katterbach-Geschichte. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr nice zu beobachten, einfach als neutraler Fußballfan, dass da so einiges an ja, GZSZ-Soap-Shit abgeht.
Am Ende ist der Fußball ja auch ein Dorf, was viele Punkte angeht, ne? Und es gibt auch natürlich Verbindungen von Spielern zu Trainern und umgekehrt, da kommt man noch drauf. Fakt ist erstmal, dass der HSV ja in den letzten Jahren immer, also sind ja nicht umsonst, glaube ich, der punktstärkste Zweitligist aller Zeiten, weil sie halt jede Saison verdammt viele Punkte sammeln, aber jede Saison es nicht schaffen aufzusteigen. Vom Potenzial her langsam, glaube ich, abschwächend, aber immer noch zu den stärksten Mannschaften, wahrscheinlich zu die stärkste Mannschaft dieser Liga gehören. Und damit auch immer so ein bisschen verpflichtet sind zum Aufsteigen. Und jetzt kommt dann halt ein neuer Trainer, der es in der Vergangenheit ja schon ein paar Mal gezeigt hat, mit Köln, mit Paderborn, dass er mit einer relativ, also mit einer starken Konsequenz seine Mannschaften Richtung Aufstieg prügeln kann. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Was natürlich für ihn spricht, ist so alles, was in Köln vor der letzten Saison passiert ist. Und dass er beim HSV ja eine relativ starke Truppe hat, mit starken Außen und einem großen Stürmer, der einfach nur Flanken auf den Kopf braucht. Ob das funktioniert, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Fakt ist aber, und das macht das Ganze so schön, und das will ich noch ein kleines bisschen erweitern, weil es eine Randnotiz war, die ich mit dazu schmeißen möchte. Habt ihr diese Statistik gesehen mit den Zuschauerzahlen in der zweiten Liga? Und dem Hinweis, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte des Profifußballs der Fußball-Bundesliga einen Spieltag hatten, an dem die zweite Liga mehr Zuschauer hatte als die erste.
Ja, ich habe die Statistik gesehen und ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, aber jetzt vorletzte Woche oder so war ja auch DFB-Pokal und ich habe dann da Hertha gegen Kaiserslautern geguckt, so ein überschaubares Fußballspiel und dachte auch da schon, boah krass, hier sind jetzt einfach, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Zuschauer mehr als beim Parallelspiel zwischen Liverpool und Man United, keine Ahnung, wer da in England, oder Chelsea. Ja, ich finde das schon sehr, sehr krass und beachtlich und beeindruckend und keine Ahnung, man hat ja auch irgendwie, ich glaube, Schalke und Hertha oder irgendwie sowas immer auch zwischendurch mal in den, vom Durchschnitt her, in den Top 20 von Europa oder so, wenn ich mich nicht irre. Das ist schon sehr, sehr crazy.
Es bleiben Wahnsinnszahlen und vor allem, wenn man sich mal vor Augen führt, das Topspiel der zweiten Liga war mit über 60.000 Zuschauern Schalke 04 gegen Wiesbaden, die ja bisher in der Saison noch so ein kleines bisschen hinter dem HSV im Zuschauerschnitt waren, aber jetzt so langsam kommt die ganze Meute auch da an und es sind einfach in dem Kellerduell in der zweiten Liga über 60.000 Zuschauer. Und auf der anderen Seite gucke ich mir Hoffenheim gegen Union an und ich mag ja diese Schwenks durchs Publikum. Wenn ich diese bittere Realität da so anschreit mit diesen komplett leeren Plätzen überall. So. Keine Ahnung, wo das hinführt. Ich glaube auch ehrlicherweise, wenn ich mir einen Job suchen würde gerade, wahrscheinlich ist es die Fußballromantik, aber es muss ein Faktor sein, dass diese zweite Liga, vor allem diese Anzahl der Vereine, auch Friedhelm Funkel, Kaiserslautern und so, da ist Feuer unterm Dach. Das muss irgendwie rein aus fußballpuristischen Gründen muss es mehr Spaß machen, Trainer von Kaiserslautern auf Platz 16 der zweiten Liga zu werden, als Trainer von VfL Wolfsburg auf Platz 11.
Das ist ein sehr interessanter Punkt auf jeden Fall. Das ist ja quasi schon die Überleitung, die ich mir zu meinem Thema dann schnappen könnte.
Schnapp sie dir, Bruder.
Ja, Wollen wir, also sind wir
Peter,
durch?
Peter,
also ich denke mir nur, das macht halt so viel, so lange Spaß, bis du dann zu deinem Sportdirektor gehst oder wem auch immer und dir Spieler, die Spieler, die du wünschen darfst oder die du nicht wünschen darfst.
Ja, die bittere Realität der zweiten Liga, die dann reinkickt, meinst du, ne? Ja. Da spricht die Sorge aus dir, aus der aktuellen Tabellensituation der Fußball-Bundesliga. So viel ist klar.
Hast du denn noch was auf dem Herzen zum Thema FC Köln, Steffen Baumgart, HSV oder so, Peter?
Ich warte erstmal die nächsten Tage ab, ne? Aber an sich, ey, klar, einfach so, ey, du, spannende Geschichte. Ich glaube, er tut dem deutschen Fußball an sich auch einfach gut. Wenn er irgendwo einen Job hat, dann wird es nochmal spannender. Von daher, ja, warte ich da jetzt erstmal ab. Aber an sich, genau, erstmal abwarten.
Dann würde ich nämlich tatsächlich genau da in mein Thema gerne übergehen. Und
vor allen Dingen ist das, man merkt, dass deine Themen so ein kleines bisschen so der große Main-Part dieser Sendungen hier, dieser Folgen gerade so werden, weil du die Fußball-Emotionen hier quasi in den Raum streust. Ne? Ja. Ich kann mich ein bisschen zurücklehnen, ne? Und mal zuhören, wo du hin willst.
Also ich weiß gar nicht so genau, wo ich hin will. Aber irgendwie, ich meine, es gibt so viele Fußball-Podcasts, so viel Fußball-Content, wo man immer sehr so das aktuelle Geschehen durchspricht. Und das machen wir auch, aber ich würde das gern alles so ein bisschen auf eine größere Stufe heben. Und dann gab es jetzt also ich glaube, wir werden jetzt so mainly bei den Fanprotesten und all dem landen. Und wir haben das Thema natürlich auch schon mal angesprochen und selber auch schon. Ich glaube, Nico, du hast zum Beispiel gesagt, Investoren müssen wir eigentlich machen, so. Ich war da noch ein bisschen romantischer und bin so, nee, die Scheiße, so brauchen wir nicht. Und das ist ja gerade so einfach auch irgendwie das Hauptthema. Nun gab es ja ein Zitat in der letzten Woche von Alexander Zorniger, dem Trainer von Greuther Fürth. Der hat gesagt, ich zitiere, ich finde es unsäglich, wenn immer wieder angedeutet wird, dass die Fans das Herz des Spiels sind. Die einzige Gruppe, ohne die du ein Spiel nicht durchführen kannst, sind die Fußballer selbst. Und dann ging es noch weiter mit, bla, die Fußballer brauchen gerade einen Herzschrittmacher. Aber jetzt hast du es ja eben gerade selber schon gesagt, Nico, du würdest wahrscheinlich lieber bei Kaiserslautern zweite Liga an der Seitenlinie stehen oder auf dem Spielfeld stehen als irgendwie erste Liga beim VfL Wolfsburg. Und mir geht es auf jeden Fall genauso. Ich würde auch immer, und ich bin immer schon Team Kurve und ich finde immer das Ganze drumherum und all sowas spannender und interessanter und das, was den Fußball ausmacht, als das reine fußballerische Niveau auf dem Platz. So, und ich würde euch aber gern erstmal fragen, ich habe so in meinem Thema ja, als ich es euch vorhin in die Gruppe geschrieben habe, habe ich gesagt, das Wir-Gefühl. Und dann hast du wieder gesagt, was für Wir-Gefühl? Letztes Mal kam ich da so mit Jubel um die Ecke. Und deswegen würde ich euch gerne fragen, redet ihr von euren Vereinen als wir oder redet ihr die?
Da will er hin, Alter, ja.
Ja.
Peter.
Also wenn alle meine Jahre Statement macht, dass AfD-Demos nicht oder Anti-AfD-Demos unterstützen sein, dann sage ich die. Wenn wir 90. plus 9 gegen Schalke 2 gewinnen, sage ich wir. Bei FC Köln auch eindeutig wir. Von daher, also ich wünsche mir eine Welt, in der man allermeistens von wir spricht.
Oh, ich hab, was das angeht, immer so ein kleines bisschen so ein Problem aus. Das gehört sich nicht. Ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Und ich habe mir die Scheiße auf dem Oberarm tätowiert. Und liebe Freunde, ihr saßt quasi neben mir. Ich habe mich echt zusammengerissen. Ich saß auf dieser Pressetribüne. Ich wusste, dein Mediendirektor-Chef sitzt genau neben mir. So, ich habe mich echt zusammengerissen. So, ich hab in anderen Stadien schon ganz anders agiert, um meinen Verein, uns zum Sieg zu bringen oder zu verteidigen gegen den anderen Schmutz auf der anderen Seite. Da die schlechte Laune quasi wochenlang mit durchgeschleppt. So, fragen wir meine Familie. Wir, 100%.
Und du bist auch schon genau an der richtigen Stelle, weil ich habe das dann für mich zum Beispiel beantwortet, wenn ich im Stadion bin, dann ist es 100% wir, weil dann habe ich das Gefühl, ich gehöre dazu. Ich trage meinen Teil dazu bei. Mhm. Ich leide mit. Ich schreie mit voran. Dieser Funke, von dem man manchmal spricht, der auf die Mannschaft abfärbt, das gibt es ja wirklich. Das ist existent, wenn man manchmal in einem Stadion ist. Wir haben jetzt eben auch schon gesagt, Köln, die werden da noch den ein oder anderen Punkt holen, den man erstmal nicht erwartet. Sowas merkt man ja nur, wenn man im Stadion ist. Und ich habe für mich die Frage beantwortet, das Wir-Gefühl ist für mich existent. Wenn ich im Stadion bin, dann können wir zusammen, jetzt am Wochenende war es Eintracht Braunschweig, dann können wir die zusammenschlagen und dann rede ich von wir. Aber wenn ich irgendwie nicht da bin und mein Verein spielt einfach, dann ist es für mich auch so, ja, die, und es geht nicht mal um, ja, diese Idioten haben verloren oder bla, sondern dann so ein bisschen so auch dieses, ja, was trage ich schon dazu bei, was habe ich schon damit zu tun? Und da sind wir dann ja letztendlich bei dem Fußballfan im Stadion, weil ich glaube, dass das vielen, vielen anderen Menschen auch so geht. Der Fußballfan im Stadion ist letztendlich, und das ist, da ist für mich die Kritik an diesem anfänglichen Zitat von Alexander Zorniger, ist für mich letztendlich das, was es ausmacht. Und für viele, viele andere von uns auch. Wir freuen uns jetzt über die hohen Zuschauerzahlen in der zweiten Liga. Wir diskutieren schon seit Monaten über das Premium-Produkt Bundesliga. Es ist alles nicht mehr attraktiv. Und deswegen würde ich, wenn ich jetzt wieder, ne, wir haben da schon drüber gesprochen, aber wenn ich dann zum Thema Proteste komme, würde ich wieder erstmal genauso sagen, ja, ich glaube, wir brauchen das nicht. Ich möchte das nicht. Was juckt mich jetzt die internationale Wettbewerbsfähigkeit, Unwort des Jahres, im Vergleich zu dieser Leidenschaft, die ich mit meinem Team in der zweiten oder auch dritten Liga durchmache. Und das ist so ein bisschen, das kommt so ein bisschen subtil durch. Und ja, dann haben wir jetzt die Proteste und die Diskussion verschiebt sich so gefühlt ein bisschen zu, was die Fanszenen da machen, das spaltet ja nur, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, Klimakleberbasis so, ja, die Ultras, die sind jetzt, machen Krawall dagegen oder unterbrechen Spiele dagegen und die normalen Fans pfeifen dann hier oder da teilweise mal. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die Debatte da in eine falsche Richtung verschiebt und vor allem auch, dass es viel, viel mehr normale Fans gibt, die genauso ticken und denken, und es wahrscheinlich genauso sehen würden, dass wir das eben nicht brauchen. Und da wollte ich dann jetzt einfach nochmal updaten. Wie habt ihr diese Proteste jetzt wahrgenommen und wie hat sich für euch im Zuge dieser Proteste auch im eigenen Denken da was verändert? Speziell bei dir jetzt, Nico, wir hatten ja letztes Mal verschiedene Meinungen. Hat sich da was geändert oder sitzt du immer noch auf deinem Standpunkt?
Wie ja. Unterschiedlich waren denn unsere Meinungen zueinander? Weil ich glaube, also ich schon... Ich habe zu bestimmten Punkten schon, aber ich bin seit gut 3 Wochen, würde ich sagen, seit Beginn der Proteste, dauerhaft in einem Prozess. Mhm. Sodass ich gar nicht behaupten würde, ich habe einen Standpunkt. Mhm. Ich habe bestimmte Meinungen zu bestimmten Wegkreuzungen, aber ich bin immer noch dabei, mir den gleichzeitigen Standpunkt zu ersammeln. Und da gibt es immer wieder neue Aspekte, die kann ich gleich einbringen.
Ja, dann vielleicht Momentaufnahme so, ne? Wie hat sich, also weil ich habe halt, wie gesagt, für mich auch das so ein bisschen probiert zu hinterfragen und zu reflektieren und ich will auch ja nicht grundsätzlich und ich bin auch nicht grundsätzlich gegen alles, aber ne, das ist jetzt.
Ich glaube, es gibt ja schon klare Fronten aus. Boah, jetzt machen wir. Ich vielleicht wird es jetzt ein bisschen länger, seht's mir nach, aber ich fange jetzt mal an. Mhm. Es gibt ja schon diese eine Front aus Fußball, Wettbewerbsfähigkeit, der Wirtschaftlichkeit, Zukunftsorientierung, bla bla bla, diese ganzen Punkte, mhm. Wo es im Prinzip darum geht, mehr Geld in die Liga, mehr Chancen für die Liga. Details da drin müssen wir jetzt nicht durchdiskutieren, haben wir alles schon besprochen. Das ist die eine Fraktion, die andere ist im Prinzip die, macht nicht so und hört auf mit so einem Scheiß an unserem Produkt und vor allen Dingen uns mit zu verkaufen. Damit haben wir nichts zu tun, das interessiert uns nicht. Bis hier noch nicht weiter, spielt fair. So, in der Mitte steht ein offensichtlich sehr fragwürdiger Prozess, der von allen Seiten hier mittlerweile kritisiert wird. Und mittendrin hatte ich mein eigenes kleines Werder Bremen-Gefühl aus einem Investorenschritt von Werder Bremen, den ich für legitim erachte. So, und wie er stattgefunden hat. Und dann gucke ich mir aber das große Ganze an. Und da spreche ich halt, ich habe ja noch ein paar andere Formate, in denen ich über Fußball rede. Zum anderen Schöner Neuer Fußball mit Kai Rippe, Sport 5 Vermarkter. Der hat natürlich einen anderen Blick da drauf als mein lieber Freund Marek, Fanszene 1. FC Köln. Und ich bin die ganze Zeit mit allem in dauerhaft, ich habe noch nie so viel mit so vielen Menschen dauerhaft darüber gesprochen und geschrieben. Und liebe Grüße da draußen, das mache ich jetzt in jedem Format. Auch hier gilt, hey, da draußen, wenn ihr Bock habt, seid ihr irgendwie Ultra-Gruppierung zugehörig, habt ihr Lust, mit mir mal ein kleines bisschen in Austausch zu gehen, seid ihr Fans von Vereinen und habt eine Meinung zu dem, wie euer Verein dazu steht, schreibt mir, kommt zu Instagram, schreibt mir. Ich finde das gerade wirklich richtig spannend, aus allen Blickwinkeln, weil jeder hat natürlich einen anderen Blickwinkel und ganz oft, das merke ich auch in Diskussionen drumherum, ist mir das manchmal zu platt gedacht, mit die da nerven und die da, und das. Aber ich merke, wie sich, und das ist dann vielleicht das Ende von den Ausführungen, gerade, damit dann ihr mal mit reingehen könnt. So Lena Kassels Zitat, dass dieser Sport den Fans irgendwie, dass die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass dieses Produkt das Produkt ist, über das gerade vermarktet gesprochen wird. Das kannst du nicht von der Hand weisen. Und dass deshalb eine deutlichere Kommunikation mit den Fans stattfinden muss, kannst du nicht von der Hand weisen. Dass 50+1 ein schwammiges, wackeliges Stück Götterspeise ist, was die DFL da konstruiert hat, kannst du nicht von der Hand weisen, dass Hannover 96 Martin Kind Abstimmung auf jeden Fall ein schwieriger Punkt wird, kannst du nicht von der Hand weisen. Dass aber auch die Bundesliga, wenn sie im internationalen Geschäft weiter eine Rolle in den Top 5, 4 Ligen spielen möchte, wirtschaftlich denken muss, kannst du auch nicht von der Hand weisen. Also wird es in der Mitte irgendwo eine Lösung geben müssen für etwas, wo du dann einen klaren Standpunkt brauchst. Und der ist ja, glaube ich, auch relativ deutlich jetzt von allen klar gemacht. Und während wir hier sprechen und ihr jetzt 2 Tage später diese Folge hört, gab es ja eine große Diskussion bei Hart aber Fair mit Fußballpuristen und mit Journalisten und mit Martin Kind und mit Experten. Und auch dort wird ein weiterer Aspekt dieses ganzen Themas mit aufgekommen sein. Ich glaube, eine neue Plattform für Bundesliga-Content finde ich per se keine schlechte Sache.
Ich auch nicht. Finde ich, also.
Ich glaube, ich höre gleich wirklich auf, aber es wird ein langer Monolog.
Ja, easy, es gibt ja auch viel dazu zu sagen. So. Ich habe eben auch einen Monolog gehalten.
Ja, und ich glaube, jeder Fanprotest, gerade wie sie bisher alle stattgefunden haben, vollkommen legitim. Und vollkommen gut. Und da sage ich auch liebe Grüße. Ich weiß nicht, ob Marek das hier hört, aber mit dem habe ich in Nürnberg gehen sie bis ein Spielfeld dran und stellen sich dahin. Boah, denke ich mir so, boah, nächster Schritt ist, ihr stürmt auf den Platz und versucht irgendjemanden, ne, macht irgendeiner Quatsch und baut irgendwas. Gefährlich? Aber machen sie ja nicht. Es gibt diese eine Grenze, die sie nicht überschreiten. Inklusive dem, also sie protestieren. Sie protestieren an der Grenze von dem, oder was alles schmerzt an, für die Leute, die da drumherum stehen. Und das finde ich alles vollkommen plausibel und vollkommen richtig. Und trotzdem glaube ich, dass die Wahrheit nicht auf der einen oder der anderen Seite gerade liegt, sondern dass wir sie auch da wieder irgendwo in der Mitte finden müssen für das Produkt und trotzdem für den Fan. Und diese Zerreißprobe wird richtig spannend in den nächsten Wochen und Monaten.
Also ich glaube, wir sind gerade richtig an so einem Wendepunkt und dementsprechend lohnt sich das auch zu kämpfen und diesen Punkt auszuloten und zu probieren, den so weit wie möglich auf seine Seite zu ziehen. Und man sieht ja jetzt auch schon, Blackstone ist ausgestiegen, einer der potenziellen Investoren. Man sieht also quasi auch schon die Wirkung, die unmittelbare Auswirkung. Ich habe auch am Wochenende eine interessante Meinung gehört aus der Kölner Fanszene, die da lautete, ja, vielleicht müssen wir einfach so viel Schaden anrichten, dass die irgendwann das Gefühl haben, okay, das lohnt sich jetzt finanziell doch nicht mehr, wir ziehen zurück, also auch aus DFL-Perspektive. Jetzt hat man quasi mit CVC, oder wie die heißen, ich weiß es nicht, hat man CVC, quasi noch einen weiteren Kandidaten und vielleicht sagen die auch irgendwann, Digga, wir haben keinen Bock darauf, dass unser Name die ganze Zeit mit Fußball-Fan-Protesten in Verbindung gebracht wird, so, und dann wird sich das Thema vielleicht darüber zerschlagen. Man hat jetzt mittlerweile schon Briefe von Vereinen wie St. Pauli oder halt jetzt eben letzte Woche kam es, glaube ich, auch von Köln raus, Briefe, die quasi einfordern, eine neue Abstimmung. Und das ist halt ja erstmal der Punkt und das ist auch der allergrößte Punkt. Bevor wir uns darüber unterhalten, wird Fußball jetzt auf eine andere Plattform gepackt, wird das alles zentralisiert bei der DFL mit dieser DFL Media oder was weiß ich, geht's jetzt um Namensrechte, geht es nicht, aber ne, egal was auch immer erstmal inhaltlich der Punkt ist, so geht's halt erstmal darum, dieses 50+1 nicht komplett lächerlich zu machen, ad absurdum zu führen mit dieser Martin-Kind-Geschichte. Und ich glaube, noch irgendwo war das auch so, dass die Mitglieder anders entschieden haben, als letztendlich dann die Obrigkeit des Vereins abgestimmt hat. Und dass das auch einfach offen und transparent stattfindet, weil das kann nicht im Hinterzimmer gemacht werden. Und das ist einfach erstmal der wesentliche Punkt, um den hier gestritten und gekämpft wird. Und dann kann man ja immer noch gucken, ey, wo treffen wir uns? Und diesen Punkt, den gab es in England nicht, den gab es nicht in, also in vielen, vielen anderen Ländern sieht man die Auswirkungen. Spanien ist das beste Beispiel. Du hast überall Fanszenen, die aus den Stadien vertrieben werden. Und ja, wenn man dann da vor Ort ist, dann merkt man das auch. Und wenn ich dann da am Wochenende in Köln sitze, vor 50.000 Zuschauern, und das Spiel war wirklich eine Katastrophe. Ich habe zu Peter gesagt, Köln wird dieses Jahr keine 5 Tore mehr schießen, weil ich weiß nicht, wie die 5 Tore schießen. Aber trotzdem war das so, das war so, oh, geil, das ist richtig, das ist Fußballfeeling. Alle sind dabei, alle sind anwesend, alle leiden mit. Und das ist es, was Fußball letztendlich ausmacht. Völlig fernab davon, auf welcher Plattform das am Ende landet, weil, ja klar, wir gehen alle diese Schritte mit. Ich bin auch ein Konsumopfer, ich habe auch sämtliche Scheiß-Abos und ich kann mein Maul halten eigentlich, aber nee, eben nicht so. Es ist gut, dass wir jetzt irgendwie gerade nicht das Maul halten und ja, ich habe das Gefühl, es bringt was und es wird einen positiven Effekt haben und wenn es nur ein bisschen dieser Standpunkt ist, der verrutscht.
Ey, ich bin auch dabei, so, es gibt so, ich habe bisher noch keine richtige Linie für mich dabei, weil ich an zu vielen Punkten mich auch selber dabei erwische, was ich daran, also an beiden Seiten vollkommen mag und vollkommen verstehe, und an welcher Stelle ich auch vielleicht mal nicht ganz einer Meinung bin, denn allein schon die Ownerschaft über das Produkt finde ich schwierig. Weil beide Seiten ja in gewisser Form es für sich claimen. Und eigentlich gehört es uns irgendwie anderen. Trotzdem verstehe ich auch, dass alles, was da rundum, und es ist ja auch nicht mehr, also die DFL ist ja die Repräsentanz für das, was mehrheitlich zusammen entschieden oder durch Fußball-Bundesliga-Vereine entschiedene Votum quasi durchgeführt wird. So. Also ist man eigentlich auf die DFL sauer? Oder auf die 24 Vereine, die für Ja gestimmt haben. Und wenn von den 24, welcher von diesen 24 Vereinen ist dann jetzt gut und wer ist böse? Und was sind die Interessen, warum die das machen? Und dann kommen wir zu dem Deal. Wie stehen denn diese Deals aus? Hatten wir das nicht auch zusammen mit St. Pauli, die den ersten Deal-Vorschlag abgelehnt haben und den zweiten Deal-Vorschlag aber eigentlich zugestimmt hätten, ihn aber aufgrund der Vereins...
Der Entscheidung, Interessen, genau, der Gremien und der Mitglieder, die sich für Nein entschieden haben, abgelehnt haben.
Ja, und trotzdem ist er aber rein wirtschaftlich betrachtet, sieht der FC St. Pauli das als legitim, an diesen Weg zu gehen. Ganz anders ist der 1. FC Köln, der sich grundsätzlich dagegen sträubt, um wahrscheinlich auch bestimmte Dinge nicht herzugeben.
Aber dafür sind wir ja Vereine eben, genau dafür. Und ich weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen aufgehangen eben an dem, beide Seiten claimen das, weil letztendlich, ja, wir Fans claimen, dass der Fußball uns gehört, aber das andere geht ja eigentlich nur um eine Wirtschaftlichkeit, oder? Und da wird ja auch, da werden die Fans ja einfach mitgeclaimed, also quasi, hey, wir verkaufen das Produkt Fußball, was ja gerade in Deutschland im Wesentlichen mit von den Fans lebt auch, oder?
Voll. Zuschauersport, ne? Es geht um Sport und Zuschauer. Wenn du eins von beiden nicht hast, dann hast du einfach das aktuelle Geschehen, das ist nicht, Erlebnis genau. Nicht, ne? Und das musst du beides irgendwie immer inkludieren, das eine geht nicht das andere. Voll.
Und deswegen, also auch dieses Zorniger Zitat, mit dem ich da vorhin reingegangen bin, das ist für mich so, und ich dachte eigentlich, der wäre so ein halbwegs reflektierter Typ, aber das ist doch so, Digga, ohne das alles hättest du ganz normalen Job und würdest so kicken wie ich und wir das alle in unserer Freizeit machen.
Richtig, ja, weil die Technik ein bisschen feiner, aber alles andere, genau.
Wahrscheinlich,
weil
ja.
du schöne Bike gehen kannst, kannst du leider.
Das wär's dann
so
auch schon.
So funktioniert das nicht mit Geld verdienen, ja.
Ja, und auch, ja, keine Ahnung. Also, ich finde das echt schwierig so. Ich hatte nur am Wochenende da im Stadion und Nico, wir waren ja echt auch in einigen Stadien am Wochenende, beziehungsweise unter der Woche. Und wir waren ja unter anderem auch zum Beispiel bei Schachtja Donetsk gegen Olympique Marseille, wo man dann halt einfach merkt, die spielen hier in Hamburg im Volksparkstadion, wenn so eine Riesenschüssel ist und es gibt keinen Heimsupport, Digga, wie lang so ein Fußballspiel auf einmal ist. Und ne, der Gästeblock von OM, der hat uns noch gut entertained, muss man dazu sagen. Aber wenn man einfach in so einem Stadion sitzt, und da passiert nichts auf den Rängen und da gibt's keine Funken vom Publikum, da gibt's keine Emotionen. Digga, das ist doch zum Kotzen, Alter.
Und ehrlicherweise dann, also auch dort, ne, muss man einfach zugestehen, haben die Fans einfach recht mit Prozess, auch recht mit dem Anspruch an ihren Stellenwert in dem ganzen Punkt. Und dann ist die fehlende Kommunikationsbereitschaft der anderen Vereine, Verantwortlichen für den Konflikt, in dem man gerade herrscht, glaube ich, das größte Problem.
Ja. Ja, einerseits das und andererseits ist das wahrscheinlich auch genau so eine bewusste Entscheidung, nicht zu kommunizieren, weil man sich wahrscheinlich auch dessen bewusst ist, dass man da sehr viele Leute übergeht und, glaube ich, mittlerweile vom Gefühl her auch einfach nicht so gute Karten hätte. Nö. Damit durchzukommen.
Und ich glaube, das wird auch immer schlimmer. Also ich gehe fest davon aus, selbst Martin Kind hat ja schon geäußert, dass das alles keine, ne? Das, also er spricht in seinem Blickwinkel auch von einem großen Schaden, der dem deutschen Fußball damit bestellt. Ich glaube auch, dass der deutsche Fußball einen großen Schaden dadurch genommen hat. Und wenn, aber das mit einem anderen, ich glaube, mit einem anderen Tonfarbe, als es Martin Kind meint. Ich gehe auch davon aus, dass das dazu führt, dass es schwieriger wird, Investoren zu finden. Ich gehe auch davon aus, dass im Zweifel an anderer Stelle genauso nochmal solche Konflikte entstehen, wenn du nicht die Fans mit ins Boot holst. Und wenn du die Fans mit ins Boot holst, dann beschützt du halt auch so gewisse Eckdaten, rote Linien, wie die Spieltagsaufstückelung und so weiter und so fort. Und dann kommt halt der entscheidende Punkt, wiefern tangiert mich das eigentlich in der Zukunft? Weißt du?
Mhm.
Also habe ich eigentlich, also ich ganz persönlich, ich ganz privat, habe ja eigentlich gar kein Problem damit, wenn ich montags 21 Uhr Premier League gucken kann.
Nee, wir als Groundhopper finden Spieltagszerstückelung ja tendenziell auch eher super, weil wir dann jeden Tag Fußball spielen können, schauen können. Oder auch halt am TV, whatever. Finde ich super.
Vielen Dank an Holland, die teilweise ja auch 6 verschiedene Anschlusszeiten
12 Uhr,
an einem Samstag 13 haben.
13 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 22 Uhr, was auch immer. Naja, und dich tangiert es dann, wenn Werder Bremen ein eminenz wichtiges Spiel hat, was die in Saudi-Arabien spielen und du hast kein Cash dafür. Okay, dich tangiert es nicht.
Hypothetisch, Nico, du würdest da nicht.
Hypothetisch.
Trotzdem wäre das ja ein sehr, sehr ein tragischer Punkt. So. Und genau da, guck mal, und das, ey, das ist vielleicht noch der letzte wichtige Punkt dabei. Natürlich habe auch ich rote Linien. Und ich denke mir, wenn ich auf andere Meisterschaften gucke, ich denke mir auch in Spanien, 16 verschiedene Anstoßzeiten. Ja, pff, ne? Ich verstehe schon, warum es kacke für einen Fan ist. Aber ich fand das Montagabendspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga war geiles
Entertainment. Normal, Digga, ich fand das auch super.
Aber ich kann schon verstehen, dass das
fährt, ne?
Ja, ich kann schon voll verstehen, dass das, wenn alles für den Club, wenn der SC Paderborn auswärts in Sandhausen spielt, dann verkaufst du nicht nur deine Playstation dafür, sondern auch noch einiges anderes, damit du da irgendwie rankommst. So. Und die Punkte verstehe ich voll. Und deswegen habe ich andere rote Linien, als die Jungs im Block haben. Aber, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wir müssen denen, man muss denen zuhören. Und ich glaube, alles, was die wollen, ist Respekt.
Ja, und du meintest eben, der deutsche Fußball nimmt einen Schaden davon und da habe ich mich wieder so ein bisschen aufgegangen, weil ich mir so denke, so ja, Digga, eigentlich hat ja der englische Fußball einen Schaden, wenn da ein Ticket 80, 90 Pfund kostet und gar kein normalsterblicher Mensch jede Woche ins Stadion gehen kann. Da gab es jetzt auch so eine Statistik, die veröffentlicht wurde, dass Borussia Dortmund mit 80.000 Zuschauern im Schnitt nicht mal unter den Top 20 Heimspieltagen ertragsmäßig unter den Bestverdiensten sind, weil einfach die Tickets da nur 25 € im Schnitt kosten und bei anderen Vereinen auf der Insel und Co. halt mehr als das Dreifache oder so. Ne? Und das sind ja auch ganz viele so kleine Punkte und ich glaube deswegen, mit dieser romantischen Standweise Football is for the people, glaube ich, ist das eben kein Schaden, sondern kann ein ganz, ganz großer Sieg sein, den ganz viele andere Länder nicht gekämpft oder schon verloren haben. So, egal ob jetzt Spanien, Italien, England, Frankreich, wo die Fanszenen teilweise einfach aus den Stadien verbannt werden und sowas, ne? Das ist einfach ein Kampf, der sich lohnt, den zu kämpfen und der diese Schere haben wir auch schon angesprochen. So, wir wollen doch auch alle lieber 1860, Saarbrücken, Waldhof, Mannheim, weiß ich nicht, irgendwelche Teams mit unzähligen von Fans, die wollen wir doch auch aus der dritten Liga lieber weiter oben haben. Die werden niemals kommen, wenn dieses Investment kommt, dann kommst du nicht mehr aus der dritten Liga raus. Das ist, diese Schere wird noch größer. Und da gibt's so unzählig viele Punkte, an denen das einfach schwierig und verwerflich ist. Dass das echt so, wenn das gewonnen wird, ein ganz, ganz historischer Kampf gewesen sein kann. Rückblickend betrachtet.
Ja, definitiv. Ich glaube auch. Und das ist halt das Spannende daran, was das für Auswirkungen hat.
Schaden hin, Schaden her. Tsunami oder was?
Ganz gut.
So, jetzt haben wir sehr viel darüber gequatscht. Lasst uns gerne auch eure Meinung wissen. Nico hat es schon gesagt, slidet ihm rein, slidet mir rein, slidet unserem Insta rein. Es ist wirklich ein heikles Thema. Wir werden wahrscheinlich in den kommenden Wochen uns da auch noch ein bisschen updaten. Aber Peter, du hast auch noch ein Thema mitgebracht.
Ja, dazu will ich noch einen Satz sagen, denn ich finde, es ist gerade, also wir befinden uns in der spannendsten Zeit für den Fußball im Ganzen, solange ich denken kann. Das hat's halt, und mit aller Tragik und aller Dramatik und allen auch Abgründen, die da drin stecken. Mhm. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, gerade zu erleben, wo sich das hinentwickelt.
Ja.
Weil es an den Grundfesten dessen rüttelt, was wir hier seit, also ich seit, ne, solange ich gucke, über 30 Jahren Fußball gucke, 40 Jahren Fußball gucke, was ich daran lieben und auch gelernt und was ich einfach daran gelernt habe. Und pass auf, Überleitung des Todes, dazu gehört auch 100-mal Meister Bayern München. Die im Zweifel vielleicht, wenn das Ganze reguliert, irgendwann auch Opfer dieser Regulierung sein könnten, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Wenn sie nämlich wieder Entscheidungen treffen, die sie noch stärker machen als den Rest der Liga. Zum Glück gibt es im Moment eine Situation, in der sie das nicht sind.
Genau, damit springen wir an die Tabellenspitze der ersten Bundesliga. Gestern Sonntagnachmittag Flutlichtspiel in Bochum. Gucken nochmal extra mehr Leute zu, wenn es außerhalb der Konferenz ist. Und Bayern verliert gegen Bochum. 3-2. Und damit Tuchel schwänzt die PK, weil er eine Flieger bekommen musste, heißt es offiziell. Und damit brennt es wohl ganz, ganz stark in München. Gedächtnisprotokoll, ich glaube, jedes vierte Spiel hat er verloren als Bayern-Trainer. So gut wie auch irgendwie jedes K.O.-Spiel, bis auf die erste DFB-Pokalrunde. Und das, nachdem er, ja, geholt wurde und sein Vorgänger Hansi, sein Vorgänger echt eigentlich eine ganz gute Figur gemacht hat, rückblickend, die Tuchel gerade nicht mithalten kann. Jetzt ist die Frage, wie geht's da weiter? Und man würde ja sagen, Bayern greift immer ins allergrößte Regal, aber jetzt greifen sie, finde ich, nochmal so in das Regal, so eins darüber. Die Namen, die gerade gehandelt werden, sind Mourinho zum Beispiel, dann ob man Hansi Flick nochmal zurückholt oder tatsächlich auch Zinedine Zidane, da soll es schon Gespräche gegeben haben aufgrund verschiedener Medienberichte. Also das alles auch sehr, sehr spannend. Ist halt bei Bayern gerade die Frage, du hast nämlich noch 10 Punkte auf dem Champions-League-Platz. Leverkusen hat, glaube ich, 8 Punkte jetzt Vorsprung.
8 Punkte Vorsprung. 8 Punkte
richtig.
Vorsprung,
ja. Das direkte Spiel gab es schon, richtig? Heißt
ja, ja. Verloren.
Genau, heißt, holt man jetzt noch ein und kann das Ruder irgendwie umreißen und 2 Wochen noch bis zum Champions-League-Rückspiel, also findet man davon noch jemanden, der da irgendwie nochmal für einen neuen Impuls sorgen könnte oder nicht. Das geht gerade bei den Bayern ab und mit der 11 haben die sich das wahrscheinlich alles ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, Also, die haben halt jetzt dreimal verloren, so, ne? Aber die sind trotzdem ganz souverän auf einem, also spielen eigentlich eine ganz gute Saison, haben wahrscheinlich spielerisch auch schon mal mehr geglänzt und so. Aber irgendwie, ja, ich habe das Gefühl, du musst das jetzt durchziehen, einfach wegen der Vorgeschichte im letzten Jahr, wo du deinen Trainer halt viel zu früh abgesägt hast.
Ja.
Und auch aufgrund der Marktsituation. Also der Markt gibt gerade, finde ich, für den FC Bayern München keinen passenden Trainer her. Sei es Mourinho, der vom Spielstil absolut gar keinen Sinn macht. So, das wäre natürlich super geil für uns in der Bundesliga, aber das macht einfach keinen Sinn, da so einen Maurer-Trainer und Kämpfer-Beißer-Trainer hinzustellen. Ich glaube, Zidane ist einfach ein Regal zu groß. Und Hansi Flick haben sie damals auch vom Hof gejagt. Und vor allem hat er dann auch einen sehr großen Image-Schaden nach seiner Kranich-Doku noch davon getragen, ja. Sodass der dementsprechend wahrscheinlich auch nicht ganz unbelastet in diesen Job des größten deutschen Clubs geht, der ja so ein bisschen, der Trainerposten ist ja auch schon so gefühlt, zumindest von der Diskussion her, ist das so gefühlt so ein Nationaltrainerjob, so ist irgendwie jetzt gerade besetzt mit diesen besten deutschen Trainern. Und das sind nun mal Leute wie Hansi Flick, wie Thomas Tuchel oder auch wie Julian Nagelsmann. Das sind einfach die besten deutschen Trainer, die wir gerade zur Verfügung haben hatten. Und dementsprechend bin ich der Meinung, können und werden die den jetzt nicht absägen, weil es die Marktsituation nicht hergibt, die generelle Situation jetzt, glaube ich, einfach nichts wirklich bringen würde. Und dann habe ich gestern das Spiel geschaut und er hat mir auch einen relativ kämpferischen Eindruck gemacht. Es sah während des Spiels nicht immer so aus, aber auch das Interview danach hat Tuchel eigentlich auf mich den Eindruck gemacht, dass er da schon noch, und da sind ja auch andere Zitate durch die Medien gegangen, dass er da schon noch dran Bock hat, da mit zu arbeiten und das Ganze einfach voranzubringen. Und ich glaube, da müssen einfach ein paar Stellschrauben innerhalb der Mannschaft gedreht werden. Da passt es nicht so ganz, speziell in der Zentrale so. Aber ich glaube auch, dass Tuchel in der Lage ist, das umzusetzen, und ja, dann dauert das halt jetzt mal ein bisschen und dann gibt's halt mal jetzt eine Saison nicht diese Blechschale von denen, die sowieso schon genug da rumstehen haben in ihrer Vitrine und für die, die sich ja selber nicht mal mehr interessieren. Dann sollte man jetzt gucken, dass man dieses Lazio-Ding irgendwie noch umbiegt.
Ja, stell dir mal vor, sie biegen es nicht um.
Ja, dann ist das kacke, aber dann ist das halt eine Tanking-Season, oder? Würdest du dann sagen, ja, wir müssen jetzt, wen holst du dann? Was passiert dann? Tut sich Zidane das jetzt an so, stellt sich dahin von FC Bayern, macht mit denen noch, keine Ahnung, 10 Spiele diese Saison, wo eh schon klar ist, keine Ahnung, wahrscheinlich wird der verkauft und da muss ein Umbruch stattfinden und Goretzka muss weg und De Ligt ist unzufrieden und also gibst du dir das jetzt?
Ich glaube, die Mannschaft ist das Problem und das ist das, was es so schwierig macht da.
Ja.
Ich glaube nicht, dass der Trainer das Problem ist.
Glaube ich auch, ja. Also es ist eine ganz knifflige Situation, ja. Es ist, der Fehler wurde letztendlich im letzten Jahr gemacht.
Mhm.
Das sind jetzt die Konsequenzen und die musst du jetzt ausbaden. Und wenn das halt ein bisschen längerfristigere Konsequenzen sind, dann musst du die halt ausbaden, bis deine Füße verschrumpelt sind. Boah, Digga, was eine Punchline, Alter.
Oh. Du solltest Rapper werden.
Ja. Ich kann es mal probieren. Aber ja, also dementsprechend für mich, Thomas Tuchel stays on the sideline.
Also ich glaube auch, das ist Erwartungshaltungsmanagement des Todes. Also,
ey, du bist 11-mal in Folge deutscher Meister geworden. Ja. Was in deiner, also, und du bist nicht mehr im Pokal, nicht mehr, also Europapokal, fliegst gegen Lazio raus in der Meisterschaft, 8 Punkte hinter Bayer Leverkusen.
Wir sehen die Saisonziele gefährdet. Also das war die Äußerung letztes Jahr, als Nagelsmann geflogen ist und noch in allen drei Wettbewerben vertreten
richtig,
war.
Richtig, genau. Und auch so, also ich liebe ja das Internet für diese ganzen Statistiken, die da rauskamen. Nagelsmann halt in der Hälfte der Spiele, oder Tuchel in der Hälfte der Spiele genauso viele Niederlagen gesammelt. In 48 Spielen 10 Spiele verloren für Bayern München. Oh, das hat das letzte Mal Sören Lerby, glaube ich, gemacht. Und der hat keine halbe Saison überlebt.
Ja, die Statistiken sprechen, also
Ficken, ne? Gehirn.
Ja, aber was machst du jetzt? Schmeißt Tuchel raus und dann?
Also ich gehe ehrlicherweise davon aus, aufgrund der Agenda, dass er keine gute Chance hat. Also okay. Wenn er jetzt nicht 3 Spiele gewinnt, also wenn er Lazio verliert, ist er weg.
Und wen stellst du dann dahin?
100 Varianten, ne? Interimsseitig jemand finden, der es bis Saisonende macht, um dann, weil dann ist die Saison eh durch, und dann Neustart im Sommer.
So. Mit wem?
Also ich kann mir so schon, also so ein Mourinho kann ich mir vorstellen.
Okay, krass.
Weil es eben die Liga ist, die ihm noch fehlt, weil er auch nicht mehr ganz oberstes Regal ist und weil er trotzdem mit dem Fußball und der destruktiven Art und Weise die Liga dominieren würde. Ist die Frage, ob Bayern München das sportlich haben möchte, bei dem, was man hat, weil das würde Garantie für Erfolge sein. So, und auch wahrscheinlich auch in der Champions League mit einer mittelmäßigen Truppe relativ weit kommen und so weiter und so fort. Aber, und da bleibe ich ja am Ball, und das ist mein Ursprung, das Problem ist nicht der Trainer in meinen Augen. Das Problem ist die Truppe. Denn, und da habe ich heute über Bundesliga lange drüber diskutiert, und das kann ich auch hier gerne nochmal wieder das Deckel nochmal aufmachen. Wenn du dir die Truppe anguckst, jede Mannschaft, die Erfolg hat, hat so bestimmte Säulen. Das wissen wir alle. Das ist scheißegal, ob Kreisklasse, Herne West oder Champions League Halbfinale. Du kannst noch so viel Talent und hast einen dabei, im Kader haben und einen, der schon mal höher gespielt hat oder irgend so eine Scheiße. Wenn du nicht auf den Schlüsselpositionen und in der Kabine die Menschen hast, die dafür sorgen, dass dieser Bums zusammengehalten wird, dann wird das nichts. Und meine große Theorie ist, dass diese Mitte von Goretzka und Kimmich, die ja beide zweifelsohne sehr talentierte Fußballer sind, aber diese Generation sind, die nicht den Erfolg, weil immer dann, wenn sie in der Verantwortung stehen, kommt, stößt es nicht durch an der entscheidenden Stelle. Keiner von beiden, oder diese beiden zusammen, haben noch nicht in voller Verantwortung bewiesen, dass sie wirklich erfolgreich sind. Es gab immer wieder andere drumherum, die das getragen haben. Und wenn du dir dann Bayern München daraufhin anguckst, sind die letzten Mohikaner, was das angeht, Manuel Neuer. Der hat andere Probleme, als eine Fußballmannschaft gerade durch eine Saison zu kriegen. Muss sich erstmal selber noch wieder stabilisieren. Und Thomas Müller, der spielt die Hälfte der Spiele, maximal. So. Und der Rest des Kaders, also du hast mit Kim und De Ligt wahrscheinlich, also rein statistisch auf dem Papier, Top 3 Innenverteidigung Europas da rumstehen. Aber
ja, Upamecano ist auch brutal, ja, an sich, ja, ne?
Aber es ist so, wie wenn wir Fußballmanager spielen und irgendwie vergessen haben, Teamchemie richtig einzustellen. So. Irgendwas hakt da. Und der Rest des Kaders ist nicht dazu da, um die Kohlen aus dem Feuer zu reißen. Und es sind ja auch unheimlich viele talentierte Leute drumherum gesammelt, die auch alle nicht in der Lage sind, die Kohlen aus dem Feuer zu reißen. Denn egal, ob Serge Gnabry zurückkommt, Kingsley Coman, alle dieser Art, keiner von denen ist dazu da, um Bayern München gegen VfL Bochum beim Stand von 2-3 in den letzten 5 Minuten dahin zu bringen, wo Bayern München beim Stand von 2-3 gegen VfL Bochum mit 5 Minuten Restnachspielzeit hingeht. So, das haben andere früher gemacht. Ein Schweinsteiger hätte das Spiel 4-3 gewonnen. Polemik aus. Aber ihr wisst, was ich meine.
Jens Jeremies auch wahrscheinlich.
Ja,
aber
ja,
ist das jetzt ein Problem bei der Kaderplanung? Weil an sich sagen wir ja wahrscheinlich Bayern München bester Kader ever. So. Mhm. Wenn ich mir angucke. Findest du nicht?
Nee.
Wann hatte Bayern mal, also ja, vielleicht in dieser Corona-Saison, wo die auch Champions League geholt haben, aber ne, ansonsten, keine Ahnung, standen die im Champions League-Finale und sind mit Contento auf dem Platz spaziert und sowas, ne? Und
ach, auch du meinst jetzt, so von den Papierwerten her haben, ja, sie eine, genau, sehr, sehr gute, genau, Truppe zusammengestellt.
Finde ich, haben die schon, ne? Und die stehen jetzt auch im Vergleich zu der Nagelsmann-Saison, über die wir eben gesprochen haben, stehen die jetzt mit Harry Kane da vorne. Das ist einer der besten Stürmer.
Guck dir
Bayer
Leverkusen an.
Ja, das habe ich vergessen, weil Leverkusen komplett Fehler in der Matrix ist, ne?
Ja, also Leverkusen würde ich damit jetzt mal komplett, die würde ich mal komplett beiseite schmeißen. Die
spielen, ich nicht, weil das Entscheidende daran ist nicht, dass Grimaldo überperformt und dass Wirtz sich gerade zum deutschen Topspieler Nummer 1 hocharbeitet, sondern das ist diese Kette in der Mitte. Das ist das.
Ja,
das ist,
aber ich meine jetzt grundsätzlich einfach nur, ne, dass man das jetzt.
Granit Xhaka hätte auch noch nach München gehen können.
Ja, und dann hätten alle gesagt, Digga, warum holen die denn? Der ist doch viel zu alt, was sollen die mit der Kacke so, ne? Und aber ich meinte jetzt grundsätzlich, dass ich Leverkusen in dieser Gleichung erstmal komplett außen vor lassen würde, weil ich glaube, auch wenn die nicht so eine überragende Saison spielen würden, hätte Bayern jetzt dieselben Probleme. Die wären aus dem Pokal raus, die spielen in der Champions League, stehen sie nicht so gut da nach einer Hinspielniederlage gegen Lazio. Und selbst wenn die jetzt in der Bundesliga Erster wären, weil Leverkusen gerade nicht so krank spielen würde, dann hätten die, glaube ich, dieselben Themen, die diskutieren, weil das auch schon, das sind Themen, die haben auch alle schon so einen Deutschlandschaden, so einen DFB-Schaden. Das sind Themen, die gehen viel größer als FC Bayern noch und mentale Dinge, die da abgehen bei Spielern, die unter allerhöchstem Druck Woche für Woche einen auf den Deckel kriegen. Und das sind halt irgendwie Leute wie Kimmich und Goretzka. Die machen für mich ein bisschen, ja, die müssten einfach mal so ein bisschen aus der Schusslinie geraten. Und egal, wer den Bayern da jetzt hinstellt, ich glaube, so schnell werden auch die nächsten Spieler, die da stehen, werden nicht aus der Schusslinie geraten. Der Druck ist immens.
Und deswegen sage ich, der Trainer ist nicht das Problem, auch wenn er sich, glaube ich, immer mehr durch seine Art auch dann doch zu einem Problem macht. Das Problem ist die Kaderzusammenstellung und die fehlenden Elemente, die dafür sorgen, dass da eine wirkliche Truppe auf dem Platz steht. Und da musst du ran.
Interessant, aber ja, interessant, dass wir über den besten, also meiner Meinung nach, den besten Bayern-Kader vielleicht ever reden und dann trotzdem sagen, ah, der Kader ist schlecht zusammengestellt, da fehlt nämlich jetzt ein Jens Jeremies oder ein Christian Lell oder ein Ottl oder ein Timoschuk oder irgendein dämlicher Zerstörer oder ein Name, der vielleicht gar nicht mal so groß ist. Und ne, das waren auch
das kann auch, das kann auch ein großer, vielleicht ein alter sein, aber der Xabi Alonso oder der Thiago, als die da gewesen sind.
Ja, oder der Javi Martinez und so, natürlich.
Andere Mentalitäten. Und ich glaube, es ist ein reines Mentalitätsthema, was Bayern München seit 3 Jahren Probleme macht.
Aber die haben doch Spieler mit Mentalität.
Wen denn?
Thomas Müller, Matthias Tell.
Ja, Thomas
Tell,
Müller ist 100 Jahre alt. Also Thomas
Kimmich,
Müller spricht.
Goretzka haben für mich auch Mentalität.
Gehen wir sie nach und nach durch. Thomas Müller ist im Herbst seiner Saison. Der macht noch ganz schön viel dafür, dass er eigentlich nicht mehr muss.
Ja.
Wer ist der Nächste?
Goretzka.
Goretzka, viel zu leise, viel zu stumm für das, was
Kimmich.
Er...
Kimmich.
Kimmich, guck dir die Dokumentation über die Fußballnationalmannschaft an, dann verstehst du Joshua Kimmich, warum das ein verdammt engagierter zentraler Mittelfeldspieler ist, der unbedingt eine Mannschaft führen möchte, aber er ist, also auf mich wirkt er dabei, und ich will dem nichts Böses, ich habe da ihn ins Herz geschlossen, aber der ist wie dieser Spieler, den du auch im Kader hattest, der immer Kapitän werden wollte, aber nie zum Kapitän gewählt wurde.
De Ligt.
Wird vom Trainer abgesägt, der wollte ihn nicht als Windverteidiger haben, wird jetzt aufgestellt, weil es relativ alternativlos ist.
Tell.
Hä?
Tell.
Ja, komm, jetzt.
Ja, ist doch ein Mentalität. Ich will weitermachen hier mit deiner FC Bayern Player Roasting Season. Macht Spaß, Digga.
Nee, aber alle noch zu jung. Auch, und come on, Gnabry,
ja,
alle lange dabei. Alle lange dabei. Aber den allen fehlt der eine in der Mitte, der halt quasi beim Teamabend sagt, so, ihr setzt euch jetzt alle an den Tisch und jetzt saufen wir. Hm. Ohne dass
vielleicht
es darum
verdienen
geht,
die
dass
alle viel zu viel Geld, sodass die sich nicht mehr an den Tisch setzen und saufen und wir sollten.
Guck mal zu Real Madrid.
Fußball wieder.
Guck mal zu Real Madrid. Die verdienen alle noch viel, viel mehr Geld. Und auch, aber wenn du was davon halten willst oder nicht, wie es zusammengekauft ist, guck dir Manchester City an. Auch die Truppe steht zusammen. Und das ist der Unterschied. Und natürlich gewinnt dann Manchester City auch Liverpool, weil sie Truppen sind, die teuer sind. Aber das kannst du auch. Du musst nur schlau, du musst nur die richtigen Charaktere zusammensammeln.
Ich habe noch was anderes dazu. Hat heute ein Kollege von mir gesagt, Grüße an Nico Metzé. Butterfly-Effekt, hätte Köln gegen Bayern gewonnen oder also wäre Dortmund vergangene Saison Meister geworden, ob dann Bayern dieses Jahr anders auftreten würde.
Ja.
Also einen neuen Hunger, Motivation, wie auch immer.
Ja, so hast du, glaube ich, die ganze Zeit gesagt, du willst unbedingt, aber hast halt nur so einmal auf den Tisch gehauen, aber ansonsten hast du erstmal so weitergemacht. Und ich glaube, deswegen tut, also die Bayern wird diese Saison gut tun. Weil da wird danach wird dann Kimmich nach Barcelona gejagt, wo er dann ab dann den FC Barcelona in neue Höhen bringen wird. Denn das ist ein guter Typ. Ich glaube, dem wird auch Unrecht getan. Der kann, glaube ich, auch die Lücken oder die Hürden, die ihm in München aufgestellt sind, kann er gar nicht überspringen. Der muss woanders hin, um dann zu zeigen, was für ein großer Spieler er wirklich ist. Ich glaube, das kann er bei Barcelona eher als bei Bayern. Und dann musst du halt mal gucken, was du auf dem internationalen Markt findest und wo du Herzstücke rausreißt, die dafür sorgen, dass Bayern München auf einmal wieder Charakter auf dem Platz hat. Und mit Charakter meine ich nicht, dass das charakterlose Wichser sind, sondern mit Charakter meine ich, dass sie dafür sorgen, dass eine Einheit in eine Richtung geht. Das ist total wichtig. Nur dann können so Freigeister wie, du kannst ja nicht von Musiala erwarten, dass er Bayern München führt. Und das kannst du auch vom Musiala nicht erwarten, wenn er 28 ist und 126 Länderspiele gemacht hat. Der braucht neben sich den Schweinsteiger-Typen, wen auch immer, der dafür sorgt, dass Musiala Musiala sein kann. Und Joshua Kimmich ist nicht der Typ, der dafür sorgt, und auch Goretzka, die sind nicht dafür, diese Typen, offensichtlich, das ist alles Theorie, aber offensichtlich, wenn du drauf legst, nicht die Typen, die dafür sorgen, dass die anderen sein können, was sie sein müssen.
Ja. Punkt.
Nico, Ende.
Es bleibt spannend. Könnte auch wieder ein historischer Wendepunkt sein. Was passiert mit dem FC Bayern?
Ja, echt, ich habe ja auch in meiner Zeitenrechnung kann ich mir ja nicht vorstellen, dass Bayern München nicht dauerhaft die Spitze der Liga ist.
Auch da haben wir jetzt schon mal ein paar Krisen mitgemacht und irgendwie kriegen die es wieder gebogen. Ich meine, die Schere ist weit genug offen.
Aber es wäre schön, wenn es mal so 2-3 Jahre sind. Und vielleicht mal irgendjemand anders mal ein bisschen weiter nervt oder so.
Ja.
Ich meine, die haben diese Saison gegen Bochum und Bremen verloren, Alter. Das ist so, als wenn du bei FIFA den Tabellenzweiten schlagen würdest.
Okay, vamos, let's go.
Oder FC24, wie es in Wirklichkeit heißt. Und liebe Grüße an die ganzen Macher. Ich krieg's immer noch nicht hin, ich gebe mir Mühe. Aber vielen Dank an unseren Partner zum Abschluss dieses Formats. Der heißt
EA Sports. It's in a game.
Oh. Peter, was sagst du?
Hello, komm bald zurück. Aber war gut.
Digga, ich fick euch. Das war nicht so schlecht, Mann.
Das war die FSK 12-Version davon.
Muss ich noch pitch bitte ein bisschen tiefer. Notiz an die Regie. Pitch einfach Stimme tiefer.
Ja, bringt nichts. Aber das ist vielleicht die letzte kleine wichtige Sache, die wir erzählen können. Dann rund zum Spiel haben wir nicht so viel zu sagen. Das ist immer Pillows Shop. Da sind wir einfach schlechter vorbereitet. Was wir aber sagen können, du bist back, ne?
Ich bin sowas von back, mein Junge. Also wir waren ja diese Woche, haben wir ja kurz in EA Sports FC, beziehungsweise EA Sports, wir waren ja kurz zu Besuch bei denen, kann man ja sagen. Wir haben uns kurz getroffen, ein, zwei Runden da auch mal angedaddelt und dann habe ich gemerkt, oh ja, da kribbelt's. Und dann bin ich jetzt zurück nach Hamburg, habe einfach mal ein paar Updates gemacht und bin dann endlich eingestiegen in unsere große Backspin-Liga. Also ich hatte schon mal zwei Spiele irgendwann gemacht, habe ich ja gesagt, die habe ich komplett auf den Latz gekriegt, Internet hin, her, Ausreden, dies, das, ihr wisst schon. Und genau, dann habe ich heute gegen Luke gespielt, da habe ich am Ende 3-6, 3-7 verloren, das war aber ärgerlich, ich habe glaube ich 2 oder 3 Mal geführt jeweils und bin am Ende eingebrochen, ja, war ein bisschen zu deutlich und dann habe ich mir eben Daniel, nachdem ich anfangs auch da geführt habe, da habe ich 1-2 verloren und dann habe ich aber das Rückspiel, habe ich dann ein glattes 4-0 aus Parkett gezaubert, mir ein bisschen Frust von der Seele geballert und fühle mich jetzt ready wieder an der Liga zu teilzunehmen. Nico, you're up next. Schnall dich warm an.
Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch direkt nach dieser Aufzeichnung. Ja, dann gucke ich mal an, wie gut du aufgestellt bist. Weißt du, wie viele Sterne wir spielen?
Ich glaube, wir spielen 3,5 oder so. Warte, ich schau nach.
3,5 Sterne, wir beide. Das kann auf jeden Fall bitter werden. Eigentlich keine 4,5
Sterne. 3 Sterne sogar.
3 Sterne, sogar. Bruder, jawohl.
Das wird ein Augenschmaus wie FC Köln gegen Werder Bremen.
Das wird ein Leckerbissen, gehe ich auch von aus. Aber, und das ist das Schöne, diese Liga kriegt nach wie vor ein kleines bisschen Feuer. Und es gibt eine Sache, die habe ich euch noch gar nicht erzählt. Aber, das kann ich hier mal machen. Das mache ich nicht. Mache ich das öffentlich? Mache ich nicht. Wir haben einen Gewinn, den erzähle ich nachher noch meiner Gruppe. Und der kriegt nochmal eine ganz andere Färbung aufgrund der Bundesliga-Saison, wie sie gerade läuft. Das machen wir am Ende. Ich steige, also bin auch hier ein bisschen drin, habe ein bisschen Punkte gesammelt, versuche mich aus dem Keller rauszuarbeiten, mache ich auch. Jetzt werde ich mir gleich Pimp schnappen und mit ihm 2 Spiele spielen. Und dann gucken wir mal, wo wir tabellarisch stehen, wir beiden. Nächste Woche ist Pillow wieder da. Hat er schon gesagt, ne, Peter?
Das hat er schon bestätigt, ja. Ich glaube auch aus dem Ausland, aber ihr habt ja in der Sprache mir auch gehört, warum er heute nicht konnte.
Ich bin wahrscheinlich nicht da. Das heißt, ihr müsst nächste Woche ohne mich dafür mit Pillow arbeiten. Und yes. Pim fällt den... Ja, danke schön, Penner. Was? Und Pim fällt den Laden zusammen hier. Und Bong hat seit 6 Wochen versprochen, dass er mal hinkommen möchte und mal über
den Haus. Ich bringe wieder ein besonders großes Thema mit nächste Woche.
Mach doch mal eins, so.
Ein richtig, richtig großes.
Ich freue mich jetzt schon drauf. Das war's. Redet auf dem Platz. Bis nächste Woche. Macht's gut, Leute. Tschüss.
Adios. Ciao, ciao.